Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, genau so ist es. Und es ist eine besondere Ausgabe heute von Iswas Hase. Nicht
es
Hase?
Es ist unglaublich. Moin, mein lieber Hase. Ja, wo sitzen wir eigentlich heute?
Wir machen einen Ausflug, einen Klassenausflug. Wir sind nämlich in der 80. Folge bei Iswas Hase inzwischen. Und wir haben in einem ganz schicken Studio Asyl bekommen, nämlich hier bei der Küchenschlacht
vom
ZDF.
Genau, wir sitzen in der Dunkelkammer der Küchenschlacht.
Ja, das ist eigentlich das Podcaststudio von Herrn Lanz. An der Stelle herzliche Grüße und vielen Dank fürs Asyl. Und wir haben einen ganz, 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 ganz besonderen Gast, Conny.
Ja, zweiter Versuch hat es endlich geklappt. Ich freue mich riesig, denn mein Lieblingskollege Mario Kotaska sitzt hier mit uns.
Moin. Hallo Hasen.
Er hat es gleich verstanden.
Total.
So hat uns. Wer von euch ist der Hase oder seid ihr es wirklich beide?
Ja, sie ist Hase 1, ich bin Hase 2.
Okay. Hase 1 und Hase 2.
Ist wirklich so entstanden, weil wir uns immer so genannt haben.
Ja, ist ja wirklich. Aber die Idee kam von dir.
Ja. Ja, egal. Mario, du bist bekannt geworden durch die Sendung Kochprofis. Wir kennen dich natürlich von Volle Kanne und wir kennen dich natürlich auch von der Küchenschlacht. Wir wollen erstmal ein bisschen über diese besondere Sendung sprechen, die ja auch Jubiläum feiert. Und weil wir jetzt gerade hier sind und dich quasi hier abfischen können, was ist für dich das Besondere an der Küchenschlacht?
Boah, an der Küchenschlacht finde ich, ist einfach so besonders, was sie für eine Entwicklung gemacht hat. Also wir sind jetzt, glaube ich, im 17. Jahr. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich bei Sarah Wiener eine der ersten Sendungen als Juror habe begleiten dürfen. Und das war vom Niveau am Anfang echt so, wo du gedacht hast, hör mal, willst du mich hier auf den Arm nehmen? Da gibt es so ein paar wirklich...
Das hast du Kartoffelpüree erklärt, oder?
Ja, also das Niveau war am Anfang echt noch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen grottoid, aber das war halt so, Hobbyköche stellen sich in eine Reihe, kochen irgendwas, dann kommt einer vorbei, der probiert das. Und am Anfang hast du echt gedacht, oh, das ging in die Hose, das ging in die Hose, das ging in die Hose. Und wenn man jetzt so zurückblickt, was die Hobbyköchinnen und Hobbyköche hier auf die Teller legen, da, ich weiß, ich denke, da geht es dir genauso wie mir, da legen wir teilweise echt die Ohren an. Mhm. Du hast gerade eine Champions League moderiert, habe ich gesehen.
Ja, Conny kommt frisch aus der Sendung.
Ja, ja, ich komme ganz frisch aus einer Champions League Aufzeichnung. Erster Tag, Motto. Normalerweise haben wir Leibgerichte. Dieses Mal war das Motto, passt ein bisschen in meine Küche, italienische Klassiker. Die haben grandiose Sachen gezaubert. Also da ist nicht einfach nur so eine einfache Pasta mal auf dem Tisch, sondern da sind gefüllte Kalbskoteletts mit Fontina aus dem Aostetal und Mangold, Fregola, Sada und so weiter. Das hat da alles mit reingespielt. Hammer.
Krieg mal gleich wieder ein bisschen Hunger. Lass uns ganz kurz unseren Podcast-Partner mit reinholen und dann quatschen wir gleich weiter. Ich bin nämlich da auch mal gespannt auf Marios Empfehlung. Achtung! Werbung. Ja, seit letzter Woche mit im Boot in unserem Podcast eine ganz besondere Delikatesse aus Norwegen, die es immer nur jetzt zu dieser Zeit gibt. Die Rede ist vom Skrei, dem Winterkabeljau aus Norwegen. Seine Heimat ist das eiskalte Wasser vor den nordnorwegischen Küsten. Er ist ein Wanderer unter den Fischen, legt viele, viele Kilometer in seinem Leben zurück und deshalb ist das Fleisch auch eine ganz besondere Delikatesse. Es ist fest, hat wenig Fett. Die norwegischen Fischer schicken ihn innerhalb von wenigen Stunden nach dem Fang weiter nach Europa. Wenn er also bei uns ankommt, ist er im wahrsten Sinne des Wortes Fang frisch. Und wir hatten euch ja in der letzten Folge versprochen, wir gucken mal bei Connys Lieblingsrezept in Sachen Skrei vorbei. Das vertagen wir aber, glaube ich, nochmal auf die nächste Folge. Wir fragen mal Mario, wie magst du einen Skrei am liebsten?
Also es ist ein toller Fisch, der Skrei, sehr facettenreich. Und ja, ich glaube, wir schätzen einfach dieses feste Fleisch. Ich finde, der verträgt ganz gut auch mal so einen Begleiter, der ein bisschen herzhafter ist. Mhm. Ich finde zum Beispiel gerade im Winter mit Linsen, vielleicht auch da ein bisschen mit Speck gearbeitet, eine leicht knusprige Kartoffel dazu. Also eher sowas Herzhaftes, leicht Deftiges, das geht ja echt gut mit. Und dazu könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein kleines Soßchen mit vielleicht ein bisschen grobem Senf drin und dann wäre das für mich schon ein leckeres Gericht.
Boah, jetzt haben wir alle wieder Hunger. Mehr zum Skrei erfahrt ihr natürlich auch in unseren Shownotes und in der nächsten Folge von Iswas Hase. Ist es denn tatsächlich so, Mario, dass du auch so ein bisschen Inspiration hier von der Küchenschlacht mal mitnimmst in deine Läden?
Ja, auf jeden Fall. Also was hier an Niveau teilweise geboten ist, ich finde es immer krass, wenn die Leute hier ankommen mit Korallenchips und so ein Kram. Da, also der Parmesan-Chip ist ja wirklich Schnee von gestern, muss man dazu sagen.
Oh, dabei liebt ihn Conny doch so.
Ja, also der ist hier, weiß ich, wie viel 100.000 Mal wir den hier schon gesehen haben, ist eine gute Allzweckwaffe, aber die bringen hier echt teilweise Sachen an die Theke, wo du denkst so, wow, und dann fragst du sowas, wie oft hast du das schon gemacht? Und so, ja, das habe ich so 7-8 Mal gemacht. Also die bereiten sich wirklich akribisch darauf vor, was hier abgeht in diesen 35 Minuten. Und da sind echt ein paar tolle Kombis dabei gewesen, die man natürlich für sich zu Hause oder auch fürs Restaurant mitnimmt.
Am Herd sind die ja schon so halbe Profis, aber ich schätze mal, für manche ist es auch das erste Mal, dass die im Fernsehen sind. Conny, kannst du dich nochmal so an deinen kuriosesten Moment mit Kandidaten erinnern?
Also das ist wirklich immer wieder spannend. Ich komme ja gerade aus der Champions League, da sind ja schon die alten Hasen sozusagen unterwegs, die kannten schon alles, obwohl das Studio jetzt neu ist und somit auch viele Neuigkeiten mit eingebaut. Das ist natürlich die Aufregung und irgendwie sich da einzurichten, das ist ja wie bei jedem, der in eine neue Küche kommt und sich da zurechtfinden muss und nicht weiß, wo der Mixer liegt und die Schaumkelle. Das dauert ungefähr maximal 10 Minuten, dann habe ich das Gefühl, die Kamera ist vergessen. Ja. Und dann konzentrieren die sich wirklich voll aufs Kochen und auf das, was sie da am Ende auf den Teller bringen wollen. Und das ist faszinierend, wie schnell das geht.
Kannst du dich an irgendjemanden besonders erinnern, Mari?
Also ich habe viele Sachen, an die ich mich besonders erinnern kann. Eins der krassesten Momente war wirklich, dass jemand eine warme Käseplatte mit Baguette serviert hat. Und dann habe ich in der Erwartung so gedacht, okay, das könnte vielleicht so und so sein. Und es waren wirklich 3 Stück Käse aus dem Kühlschrank auf einen Teller gelegt, für 20 Minuten in den Ofen und dazu dann eine Stange Baguette. Also auch nicht geschnitten, das Brot, eine Stange Baguette. Und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass sich dieses Niveau wirklich massiv verändert hat. Nee, das war, ich weiß nicht mehr seinen Vornamen, aber er war Friseur aus Berlin. Ja. Und wir haben ja dann immer so ein paar Drehpausen, also wir produzieren ja 4 Sendungen am Tag. Das heißt, jeder von uns hat dann so 2 Sendungen, da gibt es immer ein paar Pausen, da dürfen sich die Kandidaten natürlich auch gerne wohlfühlen. Und er hat sich, glaube ich, eine halbe Flasche Rotwein reingestellt in der Zeit und war.
Ich sag doch Franzose.
War, zum Käse halt. War echt nicht mehr Herr seiner selbst. Aber es gibt wirklich viele, viele Hobbyköche, an die ich mich persönlich auch noch erinnern kann. Wir machen das ja immer so in diesem Jahresfinale, dass man so ein bisschen so seine Zöglinge auch dann ein bisschen unterstützt. Ich biete dann immer gerne Hilfe an, wenn es darum geht, die verschiedenen Mottos zu bearbeiten. Und ja, ich weiß also noch ein paar von diesen Jahressiegern, die da mit 25 Mille nach Hause gegangen sind hier. Ne?
Nicht schlecht. Wie kann man sich eigentlich grundsätzlich bewerben? Kann es jeder?
Jeder kann
oder
sich bewerben.
Oder gibt es da irgendwie ein Casting? Muss man vorkochen?
Nee. Nein, man braucht nicht vorzukochen. Jeder kann sich bewerben. Es ist völlig egal, wie alt oder jung du bist. Also da sehe ich auch jetzt wieder. Ich hatte eine Abiturientin dabei und genauso auch eine Rentnerin. Also da geht alles. Man braucht sich nicht vorzubereiten. Es ist natürlich schön, wenn wir mit Leibgerichten starten und man schon mal ein Bild sehen kann, wie es ungefähr aussieht oder ausgesehen hat, als sie es das erste Mal zu Hause gekocht haben. Aber ansonsten, ich kann nur sagen, bewerbt euch alle. Es macht riesig viel Spaß. Also wir sprechen ja auch immer schon von der Küchenschlachtfamilie. Und es ist wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also Mario und ich, wir kennen uns eigentlich auch, da haben wir uns kennengelernt durch die Küchenschlacht. Und so sind echte Freundschaften entstanden und es ist einfach Spaß.
Ja, ich finde es auch toll, dass das Niveau, also das Altersniveau wirklich gesunken ist. Wir haben echt viele junge und ambitionierte Hobbyköchinnen und Hobbyköche, die hier ihr Können präsentieren. Ich hatte jetzt gerade in meiner Woche...
Wie halt die älter werden, sind wir.
Ja, das ist so. Aber ich hatte jetzt gerade in meiner Woche eine junge Frau, die hat mit so Lebensmittelunverträglichkeiten zu tun. Also die verträgt kein Gluten, die verträgt nicht viel Laktose und die hat sich dadurch natürlich mit dem Kochen nochmal ganz anders beschäftigt. Und solche Facts nimmst du natürlich dann einfach für dich selber auch mit. Ja, und da kann man also auch als Profi hier in dieser Küchenschlacht echt immer noch was dazulernen.
Und offensichtlich ist das auch wirklich zum Socializen untereinander geeignet, denn ich habe bei dir auf Insta gesehen, abends ein Foto, wo ihr gemeinsam essen geht und da verbringt man dann auch ein bisschen Freizeit miteinander, ne?
Also ich würde sagen, diese Küchenschlacht-Familie, das wird hier wirklich gelebt. Wir hatten gestern einen tollen Abend, sind Schulzi, unser Regisseur, dann war Alex und Robin noch mit dabei. Wir haben einfach was Leckeres gegessen und das passiert aber bei den Kandidaten genauso. Also wenn die sich so hier treffen und dann sind es immer 6 neue Kandidaten zu Beginn einer neuen Woche, dann findet in der Regel sofort der Austausch statt und es wird eine WhatsApp-Gruppe gegründet.
Und ist wirklich so.
Das habe ich noch nie anders erlebt und die stimmen sich dann auch ab. Ja, jeden Tag fliegt einer raus, manchmal dürfen aber die Rausgeflogenen noch eine Nacht länger hier bleiben und dann gehen die hier Hamburg unsicher machen. Und sind dann auch am nächsten Tag manchmal noch ein bisschen verknittert.
Also es ist ein tolles Erlebnis, nicht nur für euch als Spitzenköchin und Köche, sondern auch für die Kandidaten. Das heißt, hier nochmal der Aufruf, wer Bock hat, dabei zu sein, gerne sich bei den Fernsehmachern bewerben. Da sind wir nämlich heute auch zu Gast. Also vielen Dank nochmal an die Fernsehmacher, die das Ganze hier produzieren und für uns auch möglich gemacht haben, hier schnell zu podcasten. Oder einfach eine E-Mail auch an uns schreiben, podcast@iswashase.de. Wir würden das dann vertrauensvoll weiterleiten.
Klaro.
So, Mario, jetzt mal zu dir. Ich habe gelesen, dass dein Happy Place schon immer die Küche war. Ganz jung schon die Küche deiner Oma. Richtig?
Ja, das ist so. Ich bin groß geworden mit Nebenerwerbslandwirtschaft, wie man so schön sagt. Wir hatten also ein kleines Stück Land. Wir hatten eigene Viecher. Vom Schweinchen über Kaninchen, Enten und Gänse. Hühner waren da natürlich dabei. Wir haben selber geschlachtet, das hat mein Onkel gemacht und in dieser Waschküche, da war halt immer was los. Da stand ein alter Holzofen drin und Oma hat mir beigebracht, wie man auch Gemüse konserviert. Also da war immer in der Erntezeit was zu tun und dann wurde halt eingeweckt oder es wurde entsaftet, es wurde ein Kompott gekocht und wenn wir so ein Schwein geschlachtet haben, das war natürlich eine Woche Arbeit, bis das dann komplett verarbeitet war. Und in dieser Waschküche war es immer, also es war immer wohlig, es war immer warm.
Kannst du dich noch an den Geruch erinnern?
Es hat immer gut gerochen. Also irgendwas stand immer auf dem Herd. Und wenn es teilweise dann die Kartoffelschalen waren, die hat nämlich mein Urgroßvater dann weich gekocht. Und die haben dann wieder die Hühner bekommen als Futter. Und von dem her war das so.
Daraus hättet ihr den Schnaps gemacht?
Also Schnaps haben wir nicht gemacht, aber ansonsten wirklich alles. Von Äpfelbäumen, Birnenbäumen, Himbeeren, dann Johannisbeeren musste man immer abrieseln, damit es dann eine Marmelade wurde. Mhm. Opa hat ein Gewächshaus. Und es war permanent eigentlich immer was zu tun. Und ich muss wohl irgendwann mal zu meinem Opa gesagt haben, Opa, du bist jetzt nicht mehr mein Freund, weil du bringst alle meine Freunde um. Und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, wenn die Gänse nicht mehr über den Hof laufen, dann dauert es nicht mehr lange, dann ist A, Weihnachten und dann gibt es B, leckeres Essen.
Okay, daher haben wir dich also kulinarisch aus der Ecke einzuordnen, da von deiner Großmutter. Das Outgoing, was man haben muss, um ja auch vor eine Kamera zu treten und vor einer Kamera zu kochen, hast du es vielleicht von deiner Mutter, die Puppenkünstlerin war? Oder was versteht man unter Puppenkünstlerin?
Meine Mama macht sehr erfolgreich oder hat das sehr erfolgreich gemacht, Reproduktion von antiken Porzellanpuppen. Die macht dann aber auch selber ihre eigenen Formen, gießt dann Porzellan rein, das wird gebrannt, das wird bemalt. Die hat die ganzen Kleider, die sie diesen Puppen dann anzieht, selber gemacht, hat mehrere Preise gewonnen, ist bis nach Japan geflogen, hat dort Puppenkurse gegeben. Wow. Und ich würde sagen, die Kreativität vielleicht, das habe ich auf alle Fälle von meiner Mama. Mein Vater war Verwaltungsoberrat. Das war jetzt nicht so der Kreativberuf.
Aber die Kombi ist ja meistens gut. Ein so ein künstlerischer Teil und eins so ein rationaler Teil.
Das kann vielleicht so sein. Aber vor die Kamera, also ich selber wollte ja auch nie vor die Kamera. Ich habe den Beruf gelernt, um einfach zu kochen und um leckeres Essen zu machen. Und das mit der Kamera, das war eigentlich ein kleiner Unfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat ja keiner mit gerechnet.
Ja, ich wollte auch einfach nur eine tolle Köchin werden und habe nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht sogar irgendwann mal ein Buch schreiben würde oder dass ich, geschweige denn im Fernsehen irgendwann mal kochen würde. Da gab es gerade noch Bioleck. Das habe ich immer mit der einzigen Frau bei Heinz Winkler in der Küche, haben wir immer Bioleck geguckt. Aber ansonsten habe ich nie darüber nachgedacht. Und bei mir kam es ja eben dadurch, dass ich in meinem ersten Restaurant, da hatte ich noch gar keine Kochschule, eine kleine Kochgruppe hatte, wo zufälligerweise Johannes B. Dabei war. Und gerade diese Kochsendung geboren war. Und so wurde ich dahin eingeladen und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Ja, wir wollten ja alle nicht dahin, wo wir heute sind eigentlich. Du hast ja zuerst, glaube ich, Hotelfachmann eine Ausbildung gemacht. Die hast du ja aber abgebrochen. Mhm. Wann hast du gemerkt, das ist nichts?
Also ich hatte das Glück, dass ich damals auf der renommierten Bühler Höhe eine Lehre begonnen habe.
Weil sie nicht.
Mein Papa hat gesagt, wenn du das dann machen möchtest, der hatte gesagt, mach doch irgendwie was, geh doch zur Bank oder mach was mit Versicherung, mach was Ruhiges und so, ne, wo du genau weißt. Aber das war irgendwie nie meins. Und dann hat er aber doch verstanden und hat mich auch gefördert, hat er gesagt, wenn du so eine Ausbildung machst, dann musst du irgendwie bei den Besten lernen. Und dann bin ich auf die Bühler Höhe gekommen, habe angefangen als Page, richtig so mit...
Koffer tragen.
Koffer tragen. War super fürs Trinkgeld zu der Zeit. Du durftest die Autos der tollen Gäste dann auch in die Tiefgarage fahren.
Ja, super.
Und hatte so eine weinrote Uniform an mit in der Tat so goldenen oder messingfarbenen Knöpfen vorne dran. Und dann bin ich so ein paar Stationen durchgelaufen und mich hat das aber schon immer fasziniert, was da in dieser Gourmet-Küche los war. Das war damals das Restaurant Imperial Wolfgang Müller war der Küchenchef. Und ich habe die Jungs dann immer so in der Pause gesehen oder abends, dann, wenn die sich vorbereitet haben, dann haben die das Menü für den nächsten Tag besprochen. Und ich fand das einfach faszinierend. Da war, während des Service war da eine Stille in dieser Küche. Es gab die Annonce, es gab Tisch 1 bis Tisch 9 und es gab das Bonbrett. Und der Wolfgang hat das einmal vorgelesen und alle wussten genau, also du hast dich dann so fokussiert, da ist keiner mehr irgendwo hingelaufen. Und ich habe dann wirklich mit offenem Mund gestanden, zugeguckt und dann haben diese Rädchen so ineinander gegriffen. Und da habe ich gesagt, boah, ich kriege sogar jetzt eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne auch lernen. Mhm. Und dann hatte ich so ein bisschen Pech. Dann hatte ich einen Autounfall und dann musste man ja auch Urlaub nehmen. Und ich hatte eigentlich gar kein Geld, um irgendwie in Urlaub zu fahren. Da gab es dann so schöne Personalzimmer, in denen man gewohnt hat. Und ein Kumpel von mir, der hat in dieser Küche gearbeitet. Und da sage ich, Bobbel, meinst du, ich kann da mal, also ne, da gab es halt Personalessen, da gab es Frühstück, Mittag, Abendessen. Ich hatte keine Kohle. Kannst du mal deinen Chef fragen, ob er vielleicht einen braucht zum Kartoffelschälen so ungefähr? Und das hat er gemacht und dann sagt er, ist der bescheuert, der hat doch jetzt 2 Wochen Urlaub. Sag, ja, ich würde halt gerne einfach hier mitarbeiten. Ne? So ein bisschen mit dem Hintergedanken, ah, dann habe ich immer eine warme Mahlzeit am Tag. Und mich hat es halt einfach fasziniert.
Und der Fuß in der Tür, ne?
Ja, und dann hast du auch dann da gab es ja eine Kleiderkammer, dann wurde man dann eingekleidet, hat man seine erste Kochjacke gekriegt. Und dann habe ich da mitgemacht 2 Wochen lang. Und nach den 2 Wochen sagte der Wolfgang zu mir, also pass auf, ich biete dir an, du kannst die Lehre bei mir machen, aber du fängst komplett von vorne an. Alles, was du bis jetzt gelernt hast, man hätte das ja anrechnen können mit Lehrzeitverkürzung und dergleichen, das nicht. Aber wenn du von vorne anfängst, von der Pike auf, dann bringe ich dir alles bei, was ich kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich.
Hat die Küche auf dich, Conny, auch so eine Faszination ausgemacht, oder wie Mario gerade beschrieben hat?
Total. Also ich habe ja immer schon unheimlich gern gegessen, als Kind auch schon ungewöhnliche Dinge wie Schnecken und Muscheln und Krabben gepult mit meiner Oma und so weiter. Und als ich das erste Mal wirklich in die Küche bei Heinz Winkler kam, da habe ich gesagt, was ist denn das hier? Was
du hast halt auch bei so einer Uhrmaschine gelernt, ja, ne? Aus der alten Schule.
Ja, und diese Produkte, diese Unmengen von Flusskrebsen. Und ich habe da das erste Mal gesehen, wie so ein Fisch in Salz eingepackt wurde. Das kannte ich damals nicht. Also das ist, und natürlich auch so eine sehr luxuriöse Küche. Damals hat man ja noch so richtig geprotzt mit Kaviar, Hummer, Gänseleber, wo wir heute sagen, hey, brauchen wir alles nicht mehr. Wir können auch noch viel witzigere Sachen machen. Aber das hat mich schon sehr fasziniert. Und am allermeisten hat mich eigentlich diese Faszination Soße abgeholt. Also dieser Perfektionismus, der wirklich bei Heinz Winkler zelebriert wurde, was Soßen anbelangt, das fand ich Hammer, wie man nur mit ein bisschen reduzierten Madeira, Portwein, Nolipra Soßen verändern konnte und so viel Geschmack da reinbrachte, das fand ich mega.
Also es war der Alkohol.
Es war der Alkohol, okay. Aber reduziert, also fast sirupartig eingekocht, fast kein Alkohol mehr drin, nur noch Geschmack.
Mario, dann sind deine Stationen ja echt das Who is Who, der Spitzengastro, kann man ja so behaupten. Ne? Traube Tonbach, Holbeins in Frankfurt am Main, Quadriga, Brandenburger Hof in Berlin, Andermann Bar und so weiter. Das ist echt krass.
Also ich muss dazu sagen, Traube Tonbach, das war irgendwie so ein Wunsch von mir, den ich hatte nach der Lehre. Und ich war eine Woche bei Herrn Wohlfahrt, weil es hat mir nicht ganz gefallen, wie dort nachhaltig mit den Produkten umgegangen wurde. Also man muss sich diese 3-Sterne-Hochküche dann wirklich so vorstellen. Ein Beispiel, es gibt ein Kalbsfilet, das hat einen Filetkopf, das hat Filetspitzen. Das wurde halt abgeschnitten, kam in die Hotelküche und ich habe mir irgendwie gesagt, ja, da kann man doch auch irgendwie was draus machen. Und dann hat man mir natürlich als Kommi gesagt, du hast hier gar nichts zu melden, du gehst in den Keller und putzt Frisé. Kennst du auch noch, ne? Ja. Bis die Finger
Kerbel
weich wurden.
Und
dann hast du das zu deinem Postenchef hochgebracht, der hat dann da Chiffonat draus geschnitten. Also er hat den einfach nochmal zerhackt, diesen geputzten Salat. Und ich denke so, ey, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Und dann war diese erste Woche rum. Herr Wohlfahrt kam an und wie hat es Ihnen gefallen, Ihre erste Woche? Und dann sage ich, Herr Wohlfahrt, ganz ehrlich, ich möchte kündigen. Es gefällt mir hier nicht. Und dann sagt er zu mir, dann kommen Sie bitte morgen mal. Ich muss jetzt sowieso mal in der Personalabteilung anrufen, wie das geht, weil das hat noch nie irgendjemand hier zu mir gesagt.
Du warst der Erste, der gekündigt hat.
Ja, oder also eine Probezeit ist ja für beide Seiten da.
Klar.
Und mittlerweile haben wir auch ein gutes Verhältnis. Also ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber auf den Gourmet-Festivals, die es dann immer noch so gab, hat er sich, glaube ich, immer noch auch an mich erinnert und grüßt mich freundlich. Und das war einfach zu der Zeit, glaube ich, für mich der falsche Laden, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte woanders hingehen und die Natur gibt uns so viel und ein Hummer und eine Karotte, das ist beides auf dieser Erde irgendwie gewachsen und ich fand den Umgang mit den Lebensmitteln zu der Zeit damals für mich nicht das Richtige.
Ziemlich mutiger Schritt, oder Conny, in der Situation bei so einem Laden selbst zu kündigen als
Koch? Total, also da hat man ja auch an seiner
kündigen
Reaktion.
Würde ich wirklich nicht sagen. Also
aber das halt nicht fortzusetzen.
Ja, aber du hast gesagt, ich mache nicht weiter.
Ich habe das relativ schnell für mich erkannt.
Genau.
Und dass diese Art dieser Küche für mich in dem Stadium, in dem ich war, weil ich wollte noch viel lernen, das war nichts für mich.
Weil es könnte ja auch ein Karrierekiller sein, wenn sich
absolut
das irgendwie rumspricht.
Unglaublich mutig. Also ich erinnere sehr gerne mich an die Zeit mal Heinz Winkler, da haben wir nachmittags eine kleine Pause gehabt. Und dann haben wir wieder angefangen, meistens so zwischen 16 und 17 Uhr. Und dann hieß es irgendwann, schrie der Küchenchef, wo ist Mario? Da habe ich gesagt, hat jemand Mario gesehen? Ich sagte, nee, Chef, Mario ist hier. Geh gucken, wo ist Mario? Ich überall rumgelaufen, geguckt, wo Mario ist. Guck in seine Schublade, sind die Messer noch da? Und ich so, nee, Chef, die Messer sind weg.
Oh, oh.
Dann ist Mario auch weg. Also so lief das ja, tatsächlich.
Hat man das Wertvollste ganz mitgenommen oft. Dann als Koch? Ja, krass. Nicht schlecht.
Ja, du hattest halt so deine eigene Schublade. Ne? Das sah auch nicht immer aufgeräumt aus in diesen Schubladen. Da aber ist halt so alles reingeflogen vom Handwerkszeug. Wir haben ja zu unseren Zeiten auch noch Rezeptbüchlein geführt. Ne? Da gab es ja noch, also www. gab es ja alles noch gar nicht. Du hast ja also das ganze Wissen, was du mitgenommen hast, hast du dir notiert. Manchmal mehr ordentlich und manchmal weniger ordentlich. Aber das war irgendwie dein Kapital für die Zukunft. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Rezepte für Vanilleeis gehabt. Und irgendwann dann, wo du dann zum ersten Mal deine eigene Stelle als verantwortlicher Küchenchef hast, dann hast du ausgesucht aus den Aufzeichnungen, hey, das war das Vanilleeis von dem, das war das von dem, hier kommt mehr Mascarpone rein, da kommt mehr davon rein. Welches möchtest du denn jetzt da von dir auswählen? Mhm. Und das ist mit Sicherheit ein großer Unterschied, glaube ich, wenn wir an unsere Zeit zurückdenken, im Vergleich zu heute, das hat sich ja komplett gewandelt. Also heute guckst du dir irgendwie ein Tutorial an, wie gehen Tortellini und dann, das finde ich jetzt wieder toll bei der Küchenschlacht, dann kommen die Leute hier hin und sagen, ich mache jetzt hier Tortellini. Mhm. Wo du denkst, wie oft hast du das schon gemacht, wo hast du das gelernt? Ja, www.ichmachmaltortellini.de und dann geht das los. Und das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung, aber das, ich glaube, da sieht man auch ganz gut, wie sich die Zeiten sprichwörtlich auch verändert haben. Ne?
Hattest du auch dein Soßenbüchlein, Conny?
Ja, also ich hab ja klassisch angefangen auf dem Garde-Manger, also da, wo die ganzen Vorspeisen und Amuse-Bouche gemacht wurden. Und da musste ich mir jede Kräutersoße, jedes Tomatengelee, ich werde nie das Dreierlei Wachtelei von Heinz Winkler vergessen, also Wachteleier 2 Minuten 53 kochen, dann schälen, köpfen, sodass die gerade stehen bleiben, dann da drumherum so ein ganz hauchdünnes Scheibchen Lachs gewickelt, dann einmal mit Hummer, einmal mit, weiß ich nicht, irgendwie wie so ein Lachs-Tatar und noch irgendwas dritten. Da
Kaviar
drumherum,
würde passen natürlich.
Kaviar auch, Tomatengelee drumherum, also total gaga. Ich habe manchmal den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mich mit Wachteleiern zu beschäftigen.
Ja, ist sicherlich auch interessant.
Also wir haben wirklich noch Bilder gemalt, wenn du so Terrinen eingesetzt hast, wie du dann irgendwie diesen Kern dann da produzieren kannst, wie der Mantel entsteht. Ja. Dann musste eine Farce gemacht werden, dann mussten natürlich auch Garpunkte getroffen werden. Und diese Notizen hat man sich als Erfahrung, oder diese Erfahrung hat man sich notiert, ja, weil die waren ja sonst weg. Ja. Wenn du dann ein halbes Jahr später, wie ging nochmal die Tauben-, Gänseleber-, Artischocken-Terrine, ne, dann hast du halt nachgeschlagen und dann konntest du das wieder reproduzieren.
Und mal eben mit dem Handy fotografieren war ja damals auch noch nicht.
Es gab es einfach noch nicht.
Nee.
Während der La Société-Zeit in Köln hat es dann mit dem Fernsehen angefangen, richtig? Wie kam der Kontakt?
Also ich war dann mit dem Wolfgang Müller noch mal lange Zeit in Berlin. Wir haben dann im Adermann auch wieder einen Stern gekocht und dann hatte ich so ein bisschen Pech, weil da gab es eine Betreiberin, die hat uns nicht so richtig informiert über das, was so auf ihrem Schreibtisch stattfindet. Wir wollten einen Tag zur Arbeit gehen und die Schlösser waren ausgetauscht. Wir kamen also von jetzt auf gleich nicht mehr rein, inklusive Messer waren natürlich weg, inklusive Aufzeichnungen waren natürlich weg. Wir hatten damals noch sowas Abgefahrenes, das kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, wie eine CD-Sammlung in der Küche, weil du hast natürlich Musik gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, das war es jetzt irgendwie mit Berlin. Ich hatte dann das Glück und wollte eigentlich für 2 Jahre so meine erste Küchenchefstelle in Köln antreten. Und aus den 2 Jahren sind jetzt in Köln, glaube ich, über 20 geworden. Dann hatte ich das große Glück, dass dann auch 2006 der Stern kam. Und ich weiß, es war 2004, da rief mich eine Produktionsfirma an und sagte, hör mal, wir laden dich ein zu einem Casting, es war Dezember, nach München. Und ich sage, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich habe gar keine Zeit, meine Sous-Chefin ist krank, habe aufgelegt. Und eine halbe Stunde später rief mein bester Kumpel an, der Ralf Zacherl, den hatte ich in der Berliner Zeit kennengelernt. Ey Mario, mich haben die auch angerufen. Lass doch mal zusammen nach München. Ich von Berlin, du von Köln, mach ein gutes Mise en place. Dann können wir dann Weißbier trinken am Flughafen und dann fliegen wir wieder zurück. Du bist um 18 Uhr im Laden. So war der Plan. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da gekocht haben bei diesem Casting, ehrlich gesagt. Wir haben dann Bier getrunken, Weißbier am Flughafen. Und ich war natürlich total reiseunerfahren und wusste gar nicht, wie gigantisch groß dieser Münchner Flughafen ist. Und dann kam Aufruf 1 und Aufruf 2, da fanden wir uns noch total lustig. Hey, guck mal, die rufen unsere Namen aus und so. Und dann so, ach du Scheiße, das ist ja eine halbe Stunde Latscherei, bis wir am Gate sind. Na gut, Flug verpasst, noch ein Weißbier obendrauf. Ich kam dann, glaube ich, irgendwann um 9:30 in der Küche an. Es war ein einziges Debakel dieser Abend. Und dann irgendwann im Februar riefen die nochmal an und haben gesagt, ja, herzlich willkommen, du bist dabei bei dieser neuen Fernsehsendung. Das war ja mal geplant für 4 Folgen, die Kochprofis. Und so hat das dann alles angefangen, ja.
Das sind immer die besten Geschichten, sowas, ja, finde ich, ne? Das ist krass.
Also das hat und, das Leben einfach so ja. gemacht, ne? Und wir waren da natürlich total blauäugig. Es war lustig, da Weißbier zu trinken mit dem Ralf mal wieder, aber keiner hat da an irgendwelche Konsequenzen gedacht. Mhm. Null die Bohne.
Und diese Freundschaft mit dem Ralf, der ja übrigens auch schon hier war, die hat bis heute gehalten und ihr habt einen, wer es nicht weiß, gemeinsamen Laden.
Wir haben jetzt seit 10 Jahren das Schmitz und Co. in Berlin, genau. Ich bin Ralfs zweifacher Trauzeuge, er ist der Patenonkel unserer Tochter. Also das ist eine sehr schöne und innige Freundschaft, ja.
Eine kulinarische Wohlfühloase, habe ich gelesen. Beschreib mal so ein bisschen, wie es bei euch aussieht.
Eine ja, das steht halt im Internet
jetzt. Also wir sind eigentlich fand, so. Ich fand, es klang schön.
Ja, ich finde auch, es klingt schön, aber mit einer Oase würde ich jetzt irgendwie so Palmen und sonst was in Verbindung bringen. Wir bezeichnen uns selber als der Betrieb der offenen Türen. Also wir machen keine Geheimnisse. Wir haben eine sehr ehrliche und authentische Mittagsküche. Da holen sich auch die Gäste bei uns frisch gekochtes Essen ab. Das ist auch relativ überschaubar, was den Preis betrifft. Und das ist so eine schnickschnackfreie Küche. Ein frisches Gemüse. Freitags gibt es auch mal einen Fisch bei uns. Und dann irgendwie was Gebratenes oder was Geschmortes obendrauf. Wir haben auch einen Mottotag. Manchmal gibt es was Asiatisches. Es gibt eigentlich mittwochs immer frisch gemachte Gnocchi bei uns. Und abends verwandeln wir uns dann so ein bisschen in ein Weinrestaurant, wo man so kleine Snacks zum Wein, also es sind jetzt mittlerweile auch 5 Gänge. Wir haben unser Konzept stets angepasst. Wir hatten eigentlich die Idee, wir machen den Laden abends zu, machen nur mittags, aber haben dann relativ schnell gemerkt, funktioniert doch nicht. Und am Wochenende und an manchen Donnerstagen bieten wir dann dementsprechend auch Kochkurse an. Also es ist eine kleine Kochschule mit angeschlossen und man kann sich bei uns eigentlich schon sehr wohlfühlen, das stimmt.
Hört sich gut an, Conny. Warst du schon mal da?
Ich habe es noch nie geschafft.
Au. Ich muss da auch was beichten. Ich habe das jetzt den Kollegen hier vom Backstage schon erzählt, die uns ja hier ein bisschen begleiten bei der Küchenschlacht. Ich war noch nie bei dir im Restaurant.
Ja, auch schlimm.
Ja, das muss das unbedingt nachgeholt werden.
Stunde der Wahrheit.
Ja, hier ist wirklich jetzt.
Ja, aber
jetzt kommt hier gerade alles auf den Tisch.
Man läuft dann so miteinander, aneinander eigentlich vorbei. Und da ist mir jetzt neulich das eingefallen, weil man ist ja dann doch immer, wenn man hier in Hamburg ist, auf der Suche, so wie gestern Abend, wo kann man mal hingehen? Und ich muss unbedingt mal zu dir kommen einfach.
Wir holen das jetzt nach und ich lade dich jetzt nochmal offiziell ein.
Nee, das brauchst du gar nicht.
Es ist spektakulär, lass es dir gesagt sein. Ja, genau, ein Backstage-Bericht wird auch gemacht, falls ihr es hier Crewstillen gehört habt oder sowas. Das war ein Filmteam, ihr werdet das also auch demnächst wahrscheinlich sehen, was wir hier so verzapfen, nicht in voller Gänze, aber zumindest als kleinen Ausschnitt. Mario, wie ist denn das eigentlich, wenn so der Best Buddy plötzlich auch der Geschäftspartner wird? Funktioniert das immer? Ich habe in meinem Umfeld eher schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Also, wir diskutieren ja gerne kontrovers, sage ich das mal so. Also jeder von uns hat natürlich eine Meinung. Und ich finde das jetzt eigentlich, also es gibt Momente, wo es nicht funktioniert, aber dann gibt es relativ schnell den Moment, wo du merkst, okay, du musst dich jetzt resetten, weil wir müssen das Boot irgendwie gemeinsam fahren. Und ich finde es gut, dass man 2 Meinungen auch haben kann. Und schlussendlich musst du dich eigentlich, und das ist eigentlich so ein bisschen wie die Challenge des Lebens auch, du musst dich halt entscheiden. Und du darfst nicht rumrühren. Und dann kommen abends die Gäste und du musst festlegen, machen wir jetzt den Streifen Räucherlachs um das Wachtelei oder nicht. Und wenn du sagst, okay, ich mache jetzt heute keinen drum, dann weiß das der Gast ja auch nicht, weil das ist ja anders bei uns jetzt als in den Küchen, wo wir dann früher gearbeitet haben. Da war das ja in Stein gemeißelt. Das musste jeden Abend so sein. Und ich finde, das ist das Schöne an diesem Kochen, dass man auch ein bisschen jetzt befreiter durchaus aufkochen darf. Nur du musst irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ob da jetzt der Streifen Räucherlachs um das Wachtlein rumliegt, das weiß ja bei uns in dem Fall, weil wir keine festgeschriebene Karte haben, das weiß der Gast ja nicht.
Es gibt ja oft bei solchen kongenialen Duos so eine bestimmte Verteilung. Ne? Also bei uns ist es, Conny ist die Professionelle, ich bin der Dilettant. Mhm. Wie ist es bei Ralf und bei dir?
Also Ralf ist auch der Professionelle und man muss das durch die Räumlichkeit einfach sehen. Also ich sag mal so, ich bin so ein bisschen der Veranstaltungstyp. Also ich mag es wahnsinnig gerne dann bei uns die Abende zu moderieren. Und dadurch, dass Ralf einfach local ist in Berlin, schiebt er viel mehr Mittagsschichten als ich. Ja. Und da habe ich manchmal auch echt ein schlechtes Gewissen, gebe ich zu.
Ja, ich habe gesehen, ihr sucht eine stellvertretende Restaurantleitung auf eurer Homepage. Ist das noch aktuell?
Klar, alles? Wir suchen alles,
ja. Das heißt, man kann bei dir anheuern oder bei euch anheuern. Ne? Servicekräfte natürlich immer, Köchin, Koch auch.
Ich weiß nicht, ob du das gleiche Problem auch hast. Also uns gehen jetzt irgendwie gerade nach dieser Pandemie, ich weiß nicht, wo die Leute sind, die gerne im
nicht
Team
mehr in
arbeiten,
der Gastro.
Die gerne selber mal sowas genießen. Also man kann ja bei uns auch immer dann mal was probieren. Da fällt ja immer was ab und man kann neue Produkte kennenlernen. Und diese Leute sind irgendwie Pakete fahren oder ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wir finden momentan keine Leute.
Mhm. Gleiches Problem bei dir, Conny.
Ja, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, es wird gerade besser. Also ich habe ja nach langer Zeit bei mir auch einen großen Wechsel gehabt im Restaurant. Und als wenn es tatsächlich da oben jemanden geben würde, der mir sie zugeschickt hat, ich weiß es nicht. Aber wir konnten diese offenen Stellen sehr, sehr gut wieder besetzen. Also vielleicht kommt das jetzt auch so langsam wieder und auch die Attraktivität der Gastronomie.
Wir starten auf jeden Fall den Aufruf. Meldet euch bei Mario. Da seid ihr auf der richtigen Seite. Und ich glaube auch so, wie ich dich jetzt in der kurzen Zeit kennengelernt habe, wir haben uns vorher nicht gekannt persönlich, ich glaube, es ist cool, bei euch zu arbeiten. Also gerade in Kombination mit Ralf. Ich glaube, es ist ein gutes Team.
Also es macht auch Spaß, in diesem Team zu arbeiten. Das kann man jetzt auch hier, es ist ja hier auch ein Team. Und ich finde, so ein Team ist immer nur dann wirklich richtig gut, wenn das schwächste Glied in diesem Team auch gut ist und motiviert ist. Und ich bin ein riesen Teamplayer. Ich mag es sehr, im Team zu arbeiten. Da kann man viel Spaß haben, da muss man sich natürlich manchmal auch unterordnen, aber das ist ja heutzutage alles nichts Schlimmes.
Und du hast halt eine riesen Range, ne? Also es gibt bei dir halt, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur Haute Cuisine, sondern was vielleicht die einen oder anderen auch nicht wissen, du hast auch noch so zwei Imbisswegen laufen, so Food Trucks, oder ist das nicht mehr der Fall?
Da hatte ich ganz viele von und die habe ich aber alle verkauft.
Ah, okay. Aber was war das finde ich ja irgendwie auch irre, als Spitzenkoch dann noch solche Wagen laufen zu lassen. Andererseits finde ich es total genial, weil wenn du dich auf diesen Märkten umguckst oder so Food Courts oder so, da gibt es ja immer nur den Einheitsbrei, die gleiche Soße.
Also das ist entstanden, als wir damals so unheimlich viel rumgereist sind durch die Republik mit den Kochprofis oder mit den Küchenchefs. Und ich habe schon immer gerne Currywurst gegessen. Und ich habe festgestellt, manchmal ist auch Wiener Wurst mit Curry-Ketchup auf der Speisekarte, wurde es als Currywurst verkauft. Und ich hatte dann die Idee, der Welt zu zeigen, wie geil eine Currywurst sein kann. Ich habe also eine eigene Rezeptur für eine Wurst entwickelt. Ich habe eine eigene Rezeptur für eine Soße entwickelt. Brauchte dann so ein Fahrzeug, um das zu verkaufen. Und war der Meinung, wenn ich die Klappe aufmache, dann steht die Welt Schlange, weil das ist ja von mir und die wollen das alle probieren. Hat nicht ganz so funktioniert. Also musste man sich natürlich wieder neu orientieren. Ich bin ein bisschen in die Veranstaltungs- und Eventbranche gegangen. Das hat auch funktioniert. Wir sind größer geworden. Und dann fing das an, mir nicht so zu gefallen, weil das ist sehr preisgetrieben. Und dann war das am Anfang eine 120 Gramm Wurst mit einer dementsprechenden Grobeinlage. Und dann hast du gesagt, ja, das ist jetzt aber zu teuer. Jetzt machen wir 100 Gramm Wurst. Und dann war die Soße, ja, das ist jetzt aber der und der Curry. Das ist jetzt zu teuer. Jetzt nehmen wir einen anderen Curry. Und irgendwann hat das mit der Idee, die ich hatte,
nichts mehr zu tun gehabt.
Überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Und ich weiß, das ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Die Currywurst ist immer noch bei uns Deutschen sehr, sehr beliebt. Aber ich war einfach nicht mehr einverstanden damit, wieder meinen Namen drauf zu schreiben. Und dann habe ich gedacht,
finde ich total ehrlich, dass du das hier so schilderst. Super.
Kram alleine. Ja. Und habe es dann einfach abgegeben.
Das ist auch konsequent.
Ja.
Er ist ja ein klassisches Alltagsgericht. Und mit Alltag hast du es ja auch in deinen Büchern zu tun. Hier das letzte Buch, Kochen hart am Alltag. Ne? Was ist beim Kochen im oder am Alltag für dich so das Komplizierte oder das Nervige?
Ja, das ist so ein bisschen an meiner persönlichen Lebensgeschichte entstanden, dieses Buch. Ich habe zu Hause dann Situationen, also ich habe erstmal, als ich aus dem Restaurant dann aktiv aus dem Gourmet-Restaurant ausgestiegen bin, meinen Kochstil verändern müssen. Ne? Weil das hat natürlich zu Hause alles unendlich lang gedauert. Und eine Velouté anzusetzen und einen halben Liter Weißwein einzureduzieren, das war dann irgendwie, da saßen halt hungrige Mäuler und haben gesagt, wann gibt's denn jetzt endlich das Essen, von dem alle sagen, dass es so lecker ist?
Vor allem so, mit dem Weißwein.
Und ich dann so, oh Mist, es ist schon 9:30 so. Ne? Und dann hast du gemerkt, okay, du musst zu Hause anders kochen. Und dann hat sich die Situation noch weiter verschärft, sage ich jetzt mal so. Mein Großer, der wird jetzt volljährig, der sagt nur Fleisch macht Fleisch. Und meine Kleine ist auch eine Paula, die sagt, ich bin Vegetarierin. Es sei denn, es gibt Spaghetti Bolognese. Und dann habe ich gedacht, ey, verdammte, also Mist, ne? Jetzt musste ich jedes Mal anfangen, neu zu kochen. Der möchte das, der möchte das, der möchte das. Und da bin ich irgendwie auch so ein bisschen ins Struggeln gekommen, weil du hast dann festgestellt, okay, musst jetzt erstmal los einkaufen. Und das hat dann irgendwie, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen und habe dann fast ein bisschen die Lust verloren auf dieses alltägliche Kochen. Weil natürlich soll es gesund sein, es soll natürlich auch schnell gehen. Und diese ganzen Faktoren unter einen Hut zu bringen, war ohne richtig drüber nachzudenken, sondern einfach nur in den Supermarkt zu latschen, was gibt's hier, okay, 3 Tomaten und ein Bund Basilikum, kann man was draus kochen. Aber du musstest halt immer erstmal los. Und da habe ich gedacht, okay, ich schreibe das ein bisschen auf und möchte so einen kleinen Ratgeber geben. Denn wenn man ohne Lust am Herd dann steht und für andere kocht, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, das ist die schlechteste Zutat, die man haben kann. Das geht einfach in die Hose.
Ich finde das Kochen im Alltag nicht das Problem. Ich hasse Einkaufen. Ja. Gibt es jemanden von euch, der das auch so... Also ich finde Einkaufen finde ich furchtbar. Ich am liebsten alles irgendwie online bestellen und dann sollen sie es mir in eine Kühlbox packen und ich hole nachher nur noch die Kühlbox ab. Aber dieses in einen Supermarkt und da durch die Gänge und alles einkaufen und mich möglicherweise auch noch inspirieren lassen, finde ich super nervig.
Also bin ich damit liebe alleine? Einkaufen.
Ja, also ich gehe auch gerne einkaufen. Also
ich finde es das Schönste, also ich sag mal, wenn ich in Hamburg bin, ist das für mich der größte Luxus, tatsächlich über den Wochenmarkt zu laufen.
Ja, Märkte sind doch was, also da, Wochenmärkte sind was anderes.
Das ist einfach so cool, weil da kriege ich einfach alles, was ich haben möchte, vom Brot bis hin zum Gemüse, Obst und so weiter. Finde ich toll und ich finde es auch toll, wenn ich mal unterwegs bin und dann einfach in anderen Ländern, Städten und da über die Märkte gehe, das finde ich super. Und da finde ich auch die Supermärkte toll.
Okay.
Also ich gehe auch gerne einkaufen, aber ich unterscheide in der Tat. Also ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, einen gut sortierten Vorratsschrank zu haben. Ich habe auch immer so ein paar Basics in meinem Kühlschrank. Das wirst du auch haben. Da liegt auch immer ein Stück Hartkäse drin, den man benutzen kann.
Vielleicht Parmesan.
Wahrscheinlich. Oder ein anderer Hartkäse. ja, und dann kann man natürlich, also man muss unterscheiden. Gehst du für den Alltag einkaufen? Ich finde aber auch, das kann man gut hinkriegen, wenn man sich einen Plan macht. Und so... Dann am Wochenende einfach mal los, gerne auch in ein Delikatessengeschäft und dann mal gucken, was es gerade so gibt.
Okay.
Durchaus auch mal auf ein Sonderangebot zu achten, finde ich. Das ist jetzt auch echt logisch. En vogue. Und dann kaufst du dir halt zum Beispiel einen schönen Fisch oder ein schönes Stück Fleisch und dann wird es zubereitet. Das ist aber am Wochenende für mich was anderes als in der Woche. Mhm. Und das meinte ich mit diesem hart am Alltag. Ne? Da müssen Schulbrote geschmiert werden, dann gibt es ein warmes Gericht. Wir essen manchmal mittags warm, manchmal abends warm. Und so unterschiedlich ist halt der Alltag auch. Der Große kommt 16:30 aus der Schule, die Kleine 14:30. Und da fangen sie dann schon an. Wie machen wir das jetzt? Machst du was warm oder schiebst einen Auflauf in den Ofen? Aber ich finde, man kann das alles, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ganz gut handeln.
Neulich im Fernsehen jemanden, also einen Daddy gesehen, der auch für seine, ich glaube, 3 oder 4 Kinder hatte, so eine Auflaufform vorbereitet hatte. Und dann hat er so in Zonen aufgeteilt.
Ja, finde ich schlau.
Für die eine Vollkornnudeln, für den Sohn irgendwie glutenfreie Nudeln. Der andere mochte nur seine Nudeln in Verbindung mit Mais und Käse. Dann gab es da so Bereiche auf diesem Auflaufbrett und das fand ich eigentlich total geschickt.
Ja, schlau.
Bist du nicht gerade irgendwie, hast du nicht irgendwie die besten, wir sprachen ja von Parmesan oder von Käse, hast du nicht gerade die besten Käse irgendwie Parmesan
ausgesucht? Ja, ich komme gerade frisch aus Paris und wir haben 90 Jahre Consorzio Parmigiano Reggiano gefeiert und gleichzeitig die 11 besten Käsereien ausgezeichnet. Und das war echt ein hartes...
Das war ja was für dich, ne?
Das war ein hartes Taste. Ja, das hört sich so einfach an, irgendwie nach Struktur und Aroma. Nimm mal 11 Stück Parmesan und sag, welche schmeckt dir am besten und welche Struktur gefällt dir am besten. War sehr aufwendig, hat aber sehr viel Spaß gebracht.
Bist du auch so ein Käsefan, Mario?
Ich bin ein Riesenkäsefan und ich durfte sowas Ähnliches mal machen. Ich war mal in der Steiermark eingeladen, durfte bei einer Kernölverkostung dabei sein. Ja. Und ja, das, ne, wenn du so einen Löffel Kernöl dir jetzt vorstellst, super, aber wenn du dann 25 Aussteller hast, so stelle ich mir deinen Job jetzt vor mit der Käseverkostung, dann ist das Arbeit. Und ja. Das darf man nicht vergessen. Wir, also Essen ist ja was sehr Intimes, ne, für mich. Und du tust was in dich rein, das bleibt in der Regel so 12, 14 Stunden in dir drin. Und es macht auch dann was in dir
drin. Wenn es gut war.
Ja.
Und ja, wenn du dann so 25 verschiedene Kernöle verkostet hast oder 12 verschiedene Käsesorten, dann musst du schon irgendwie Glück haben, dass du so eine kleine Betonschicht in deinem Magen hast, ja. Denn da passiert was bei uns. Ne? Das, also Essen, logisch. Essen beeinflusst unsere Agilität, unser Leben. Und nach so einer Weihnachtsgans ist auch klar, dann gucken wir alle Folge Winnetou 1 bis 3 auf der Couch. Mhm. Und nach einem Tomatensalat mit einer Burrata und Basilikum vielleicht, dann sagst du, oh, heute habe ich aber Lust auf einen Spaziergang. Und das muss man so ein bisschen, glaube ich, einfach auch wissen, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt.
Mit Kernöl hast du uns natürlich das richtige Stichwort gegeben. Da weisen wir nochmal darauf hin, dass wir, Conny und ich, eine wunderbare kulinarische Reise durch die Steiermark machen durften.
Ja, cool war das.
Wo wir eine der ältesten Ölmühlen besucht haben, dort auch verkosten durften. Auch Käse, den Höhlenkäse, den wir verkosten durften. Also das kann
und
man
die
sich
steirische Jakobsbusche von Richard.
Und von Richard Rauch, der mir da einiges
auf. Und dann gibt es da ja auch noch sowas Tolles zu trinken in der Südsteiermark. Oh, ja. Und man hat das Gefühl, der liebe Gott hat sich schon extrem viel Mühe gegeben da in diesem Landstrich. Das ist ein traumhafter Ort, ja, das stimmt.
Und das Wetter war so genial in Graz. Also hört es euch an, die Folgen findet ihr natürlich hier
bei uns. Fahrt mal hin.
Ja, das natürlich am besten, klar. Das
stimmt.
Ja, kann man machen. Graz ist eine wunderbar kleine, schnuckelige Stadt. Mario, ich sehe da draußen schon wieder Gesichter und eine kleine Unruhe. Du musst, glaube ich, schon wieder in die nächste Sendung oder was ist geplant
jetzt? Ich habe jetzt gar nicht so genau auf die Uhr geschaut. Also ich habe jetzt in der Tat noch eine ganz normale Woche. Ich habe jetzt Wochenfinale. Hm. Da kämpfen jetzt noch zwei Kandidaten um den Einzug in die nächste Champions League. Und wir müssen das noch besprechen, was es jetzt gibt. Und dann vielleicht sind die auch schon da.
Ja,
dann, aber man wird hier in der Regel geholt.
Ach so, okay.
Das wissen Conny und ich sehr zu schätzen.
Gut, dann warten wir nochmal, bis hier jemand gleich die Tür aufreißt. Dich kann ich dafür nochmal fragen, Conny. Du bist fertig mit deiner Sendung, aber die Dreharbeiten gehen trotzdem weiter, weil die Backstage-Crew begleitet dich jetzt noch in dein Restaurant.
Genau, also ich habe jetzt sozusagen den Auftrag gemacht. Erster Tag Champions Week und jetzt dürfen sich alle erholen, nur ich nicht. Ich fahre jetzt nämlich tatsächlich mit dem Backstage-Team weiter zu mir ins Restaurant Paula's Cucina, dann drehen wir noch mal ein bisschen Behind the Scenes und dann habe ich heute Abend noch eine große Veranstaltung.
Und sehen kann man das dann entweder im Rahmen der Küchenschlacht oder bei Hallo Deutschland oder wo auch immer, bei diesem Boulevardmagazin wird das, denke ich mal, verbraten. Und du bleibst noch wie lange in Hamburg?
Also ich mache jetzt mein Finale noch und dann haben wir ja heute Abend noch einen kleinen, wie wir es hier nennen, Umtrunk.
Umtrunk, das sind also die schönsten.
Kalte Pizza, warme Pizza, kaltes Bier, so. Denn wir möchten unser Studio noch ein bisschen einweihen.
Richtig, nagelneues Studio, muss man dazu sagen.
Ja, ja,
genau. Was ist denn anders? Kannst du das schnell erklären?
Also eigentlich nichts, aber es ist doch ein bisschen anders.
Sieht schicker aus und moderner wahrscheinlich.
Wir haben das jetzt wieder so ein bisschen, also wir hatten es ja zu Pandemiezeiten, mussten wir es ja komplett entzerren. Und jetzt ist es schon wieder so, dass wir am Anfang, wenn die Sendung halt losgeht, wenn die Kamera 3 durch diese Schwingtür da reingefahren kommt, dann stehen wir wieder alle zusammen. Wir nennen es den Le Mans-Start, man darf die magischen 5 Worte sagen und dann schwören die Kandidaten aus und legen direkt los. Man selber hat nicht mehr diesen Moderationspult, den man früher hatte.
Stimmt, man kann sich nirgendwo mehr verstecken.
Ich fand den irgendwie ganz gut, da konntest du da mal so irgendwas hinlegen und wenn es die Hände waren einfach und so hattest du das Gefühl, okay, man ist nicht ganz so hippelig. Und dann, wenn aber diese 35 Minuten Kochzeit laufen, finde ich, ist das Studio wie früher. Du kümmerst dich darum, möchtest die Kandidaten, dass sie glänzen können, hilfst ihnen, unterstützt sie. Es ist ein bisschen roter als sonst oder als das alte Studio war, aber eigentlich ist es so wie immer.
Großartig. Und zum Jubiläum gibt es sogar auch noch ein extra Buch von der ZDF-Küchenschlacht. Müsst ihr mal googeln, stellen wir euch auch mit in die Shownotes. Ja, das war doch nett, oder?
Also ist es schon vorbei?
Es ist schon vorbei.
Oh, ja.
Schade. Ich hätte auch noch ein bisschen länger gekonnt, aber ihr habt einen dichten Schedule, ihr zwei. Vielen Dank, lieber Mario, dass du zwischen zwei Sendungen hier mal reingeslidet bist.
Ich danke euch, Hasen.
Danke.
Danke und ihr da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Anregungen wie immer gerne per E-Mail podcast@iswashase.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder in der 81. Folge von Iswashase.
Krass, wer hätte das gedacht?
Gratuliere. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss. Bis dann. Ciao.